Dieses Lied ist mir schon in der ganzen Zeit, als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, immer wieder durch den Kopf gegangen. Für mich gingst du nach Golgatha. Das darf ich im Glauben annehmen, das ist auch mein ganz persönliches Bekenntnis, weil ich weiß, dass ich das, was Jesus dort erlebt und erlitten hat, eigentlich mich hätte treffen müssen, für meine Schuld, Menschen und Gott gegenüber. Aber wir haben die Zusage und es ist Gnade von Gott, dass ich das so im Glauben annehmen kann. Er hat das, was ich verdient habe, auf sich genommen, für mich. Und ich hoffe, das kann jeder von uns mitbezeugen, in der Gewissheit, dass es wirklich so ist. Christus hat das nicht getan, um sich irgendwo in den Mittelpunkt zu stellen. Nein, es war sein Erlösungswerk, das der Menschheit gilt. Den Predigttext finden wir im Johannesevangelium, Kapitel 19, von Vers 17 an. Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Überschrift und befestigte sie an das Kreuz, und es stand geschrieben: Jesus, der Nazarener, der König der Juden. Diese Überschrift nun lasen viele Juden, denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war die hebräische, in hebräischer, griechischer und lateinischer Sprache geschrieben. Da sprachen die obersten Priester zu Judas, der Juden zu Pilatus: Schreibe nicht der König der Juden, sondern dass er jener gesagt hat: Ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Als nun die Kriegsknechte Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Kriegsknecht einen Teil, und dazu das Untergewand. Das Untergewand aber war ohne Naht von oben an bis unten in einem Stück gewoben. Da sprachen sie zueinander: Lasst uns das nicht zertrennen, sondern darum losen, wem es gehören soll, damit die Schrift erfüllt würde, die spricht: Siehe, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand das Los geworfen. Dies nun taten die Kriegsknechte. Es standen aber bei dem Kreuz Jesus seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und den Jüngern dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Darauf spricht er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Nach diesem, da Jesus wusste, dass alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Es stand nun ein Gefäß voll Essig da. Sie aber tränkten einen Schwamm mit Essig, legten ihn um einen Ysop und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Weil es Rüsttag war, jener Sabbat war nämlich ein hoher Festtag, baten die Juden nun Pilatus, damit die Leichname nicht während des Sabbats am Kreuz blieben, dass ihnen die Beine zerschlagen und sie herabgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem ersten die Beine, ebenso dem anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Kriegsknechte stach mit seinem Schwert in seine Seite, und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit ihr glaubt. Denn dies ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde: Kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Und wiederum sagt eine andere Schrift: Sie werden den ansehen, welchen sie durchstochen haben. Ein ziemlich langer Text. Und doch hat Johannes eine ganz eigene Berichterstattung. Er schreibt nämlich Dinge, die die anderen Evangelien nicht berichten. Ich habe mal so herausgesucht, was Johannes nicht berichtet. Johannes spricht also nicht von Simon von Kyrene, der Jesus das Kreuz nachtragen muss. Johannes spricht auch nicht davon, dass die Soldaten, als sie mit Jesus auf den Hügel Golgatha angekommen sind, ihm Essig und Galle reichen wollten. Das war zur damaligen Zeit ein Betäubungsmittel. Damit sollten den Gekreuzigten oder den Zukreuzigenden eine Milderung geschafft werden, dass sie die Schmerzen nicht zu empfangen. Jesus hat es abgelehnt. Er wollte mit vollem Bewusstsein sein Erlösungswerk vollenden. Schreibt nicht davon, dass es zwei Verbrecher waren, die mit Jesus gekreuzigt wurden. Es schreibt auch nicht davon, dass Jesus Gott anrief: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er schreibt auch nicht, dass der Vorhang im Tempel zerriss von oben an bis unten aus. All das sind alles Themen, über die man selber noch eine extra Predigt halten könnte. Aber das will ich jetzt bloß mal so mit erwähnen. Und Matthäus und Markus berichten, Jesus schrie, nachdem er den Essig getrunken hatte, noch einmal laut und verstied. Also da ist kein Sterbenswort. Lukas dagegen schreibt, dass Jesus seinen Geist ganz bewusst dem Vater übergeben hat. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das finden wir nur bei Lukas. Und auch den Bericht über den Schächer, so wird es ja oft gesagt, der am Kreuz noch einsichtig war, den finden wir eben nur bei Lukas. Was ich noch einmal mit betonen möchte, ist eben auch die Aussage über die moderne Theologen ja immer wieder streiten und sagen, das ist nicht ganz richtig. Es geht nur um ein Komma. Ein Komma, das nicht richtig gesetzt ist. So soll es jedenfalls nach der Meinung der neuen Theologen sein. Jesu Antwort ist laut Bibel: Ich sage dir, Doppelpunkt, Anführungsstriche unten, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Anführungsstriche oben. Und die modernen Theologen sagen, das Komma steht da nicht so, sondern es steht da so: Ich sage dir heute, Komma, du wirst mit mir im Paradies sein. Merkt ihr den Unterschied? Einmal ganz klar gesagt, es gibt für den, der mit Christus versöhnt ist, dem Christus Vergebung zugesprochen hat, einen sofortigen Übergang aus diesem Leben ins jenseitige Leben. Ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das sind so einige Gedanken, die ich vorher noch mal mit erwähnen wollte. Dann aber zu dem Bericht aus dem Johannesevangelium. Jesus trug sein Kreuz, so heißt es bei Johannes, und wurde dann auf Golgatha gekreuzigt. Pilatus schreibt das Schild, das wird auch überall erwähnt. Jesus von Nazareth, der König der Juden. Und das muss eine ziemlich große Tafel gewesen sein, weil es in verschiedenen Sprachen geschrieben war. Wir kennen ja nur diese Kurzbezeichnung Inri, in dem Jesus Christus von Nazareth der König der Juden genannt wird. Aber wenn das ausgeschrieben ist, in drei verschiedenen Sprachen noch, und dann so, dass es auch die, die vorübergehen, gut lesen können, dann muss das schon eine mächtige Tafel gewesen sein. Nicht bloß so ein kleines Schildchen, sondern es muss eine mächtige Tafel gewesen sein. Und die, darüber haben sich natürlich die Obersten geärgert. Pilatus wagt es tatsächlich, Jesus als den König der Juden zu bezeichnen. Ha, den werden wir schon kriegen. Den haben wir immer eingewickelt. Beim ganzen Verhör haben wir ihn dazu gebracht, dass er unseren Willen entspricht. Und wir werden ihn auch jetzt davon überzeugen, dass diese Tafel da nicht hingehört. Du kannst ja schreiben, was du willst. Aber oben drüber musst du schreiben, er hat es von sich aus gesagt. Ich weiß nur eine Stelle, wo Jesus wirklich sich als König bezeichnet, als König von einem Reich, das nicht zu dieser Welt gehört. Das ist dann beim Verhör von Pilatus. Bist du der Judenkönig oder bist du ein König? Du sagst es, ich bin ein König. Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es von dieser Welt wäre, dann würde es ganz anders geschehen. Jesus hat sich in seinem Volk nie als König Israels bezeichnet. Auch wenn oft in der Schrift die Bezeichnung kommt, Jesus, du Sohn Davids. Und damit wird auch ausgedrückt, dass er ein Nachkomme des königlichen Geschlechtes ist. Jesus hängt dort am Kreuz und sieht seine Mutter und seinen Jünger. Es wird uns nur an dieser Stelle berichtet, dass überhaupt einer der Jünger mit unter dem Kreuz war. Johannes liebt es, sich nicht selbst mit Namen vorzustellen. Er bezeichnet sich immer als einen, den Jesus lieb hatte. Er wusste um diese verbindende Liebe von Jesus zu ihm und auch die gegenseitige Liebe von Johannes zu Jesus. Es war ein Liebesverhältnis, das man nicht anders beschreiben kann. Denn Jesus gibt diesem Jünger einen Auftrag. Vorher sagt er noch zu seiner Mutter, wie viele Marien standen denn unter dem Kreuz? Drei. Maria, die Mutter Jesu, Maria, die Schwester Jesu und Maria Magdalena. Also ich habe das extra nochmal nachgelesen. Die beiden Schwestern müssen beide Maria geheißen haben, ohne irgendwelchen Zunamen genannt zu haben werden. Maria, die Mutter Jesu, Maria, die Frau des Kleopas, also die Schwester seiner Mutter und Maria Magdalena. Zu Maria, sagt Jesu Mutter, sagt er, siehe, das ist dein Sohn. Zu Johannes sagt er, siehe, das ist deine Mutter. Da liegt, wir würden heute sagen, soziale Fürsorge drin. Denn war Jesus der Erstgeborene der Maria und damit auch vom menschlichen Standpunkt aus gesehen der Verantwortliche für die Altersversorgung der Mutter. Jesus wollte das nicht und konnte das nicht, denn er hing ja jetzt am Kreuz und würde sterben und danach garantiert nicht wieder auf dieser Erde leben, wenn er auch noch 40 Tage auf der Erde war. Aber er konnte die Aufgabe des Ältesten, des Erstgeborenen, nicht übernehmen. Und darum war es ihm nicht egal, wie es seiner Mutter geht, wenn er einmal nicht da ist. Warum nicht einer von den wirklichen Söhnen Marias dann genannt wird, der dann für die Versorgung der Mutter zuständig war, weiß ich nicht, ist auch nicht genannt. Aber Jesus sagt zu dem Johannes, siehe, das ist deine Mutter. Du bist jetzt verantwortlich, dass sie versorgt ist. Du bist dafür da, dich um sie zu kümmern, wenn sie keine Nahrung hat, wenn sie krank ist. Du bist jetzt der, an meiner Stelle ihr zur Seite steht. Also das wird oft so überlesen und naja, es ist so, Jesus hat ein bisschen Mitleid mit seiner Mutter. Nein, das war wirklich eine prinzipielle Aussage, die auch für das Recht, menschlich gesprochen, für das Recht Maria sorgte, dass sie im Alter versorgt ist. Und dann steht so nebenbei, da stand ein Gefäß voll Essig, sie aber tränkten einen Schwamm mit Essig, legten ihn an einen Hysop und hielten es ihm an den Mund, nachdem Jesus gerufen hatte, mich dürstet. Jesus war, ist und bleibt Gottes Sohn. In jeder Lebensphase, von Geburt an, war er Gottes Sohn in Menschengestalt und am Kreuz war er Mensch und Gott. Denn ohne diesen Doppelwert, lass mal diesen Ausdruck stehen, ohne diese Doppelbezeichnung, wäre er nicht der Erlöser oder hätte er nicht der Erlöser sein können. Er selbst, Gottes Sohn, hing dort am Kreuz. Da hing nicht nur der Mensch, aber auch der Mensch. Und der Mensch empfindet eben auch Qual, Pein und auch Durst. Wenn Jesus nur Gott gewesen wäre, hätte er das gut verkraften können. Aber er war Mensch. Und darum auch dieses menschliche Empfinden, mich dürstet. Und wenn es heißt hier, da stand ein Gefäß mit Essig, dann ist das kein Essigessenz, dann ist das auch kein Essig, den wir so im Geschäft kaufen. Dann ist das übersäuerter Wein. Es ist auch nicht dieser Weinessig, den wir heute kennen. Es ist einfach nur sehr saurer Wein. Und der wurde ihm dann gereicht. Und als Jesus den Essig geschluckt hatte, neigt er sein Haupt und spricht, es ist vollbracht. In diesem Satz ist es so wie ein Siegel. Jetzt ist es besiegelt. Vater, ich habe alles ausgerichtet, was du mir auferlegt hast. Und jetzt habe ich alles vollendet. Jetzt habe ich mein Leben dahingegeben. Und das ist uns ja bekannt, aber ich will es doch noch einmal sagen. Jesus ist das Lamm Gottes. Und zwar wollten die Juden es verhindern, dass Jesus am Vortage des Passa gekreuzigt wird. Das wollten die Juden, nur nicht auf das Fest. Aber Gott wollte genau, dass es an dem Tag, an dem das Passalamm zubereitet wird, dass es geschieht, dass sein Sohn geopfert wird. Als das Passahlamm, das einmalig, eingültig für uns geopfert ist. Wir wissen aus dem Alten Testament nach den Vorschriften des Gesetzes, da musste jedes Jahr wieder Tiere geopfert werden zur Versöhnung des Volkes mit Gott. Da musste ein Tier als Sündenbock herhalten. Dem wurden dann die Sünden des Volkes auf das Haupt gelegt und dann wurde in der Wüste gejagt. Es waren alles Hinweise auf Jesus Christus. Und das Passahmahl im Ursprung bedeutet, dass Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten geführt wird. Und durch das Blut, das die Israeliten an ihre Häuser strichen, wurden sie von den Strafen verschont. Und das Blut Jesu ist mehr als das Blut, das die Israeliten in Ägypten an ihre Häuser strichen. Das Blut Jesu Christi ist das, was unsere Schuld wegnimmt. Und in diesem dürfen wir wissen, dass Jesus das Passahlamm ist, von dem die Bibel schon im Alten Testament spricht. Das Passahlamm wurde jedes Jahr in Israel gefeiert oder geschlachtet und dann das Passahmahl gegessen und das Passahfest gefeiert. Nur nicht auf das Fest. Aber Gott wollte genau das Zeichen setzen, Jesus ist das Passahlamm, das für die Sünde der Welt gilt. Nun könnte man ja sagen, naja, wenn das so ist, dann brauchen wir uns ja keine Sorgen mehr machen. Dann hat Gott ja uns alle versöhnt und damit kommen wir alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Nein, das ist eben nicht so. Wie haben wir es vorhin gelesen in dem Lehrtext? Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Das ist eben das, was in dem Passahlamm gültig ist. Jesus ist erhöht und damit am Kreuz erhöht und er gilt jetzt als die Versöhnung zwischen Gott und uns Menschen. Wir dürfen das ganz bewusst für uns in Anspruch nehmen. Wer glaubt, der ist gerettet. Wer die Vergebung annimmt, sich seiner Schuld bewusst ist und weiß, dass ich so vor Gott nicht bestehen kann, der darf diese Gnade in Anspruch nehmen. Und da gibt es kein festgeschriebenes Alter, wo Menschen zu Christen gemacht werden. Da gibt es kein bestimmtes Alter, wo Menschen sich für Christus entscheiden können. Da gibt es nur immer wieder einen Punkt. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt euer Herz nicht. Und wenn uns heute ganz bewusst wird, dass Jesus Christus für mich dort nach Golgatha gegangen ist, für dich nach Golgatha gegangen ist, für mich, für dich ans Kreuz gegangen ist, dann dürfen wir das ganz froh und dankbar annehmen. Ich habe diese beiden oder die letzten Verse, die nach der Kreuzigung und nach dem Tod Jesu noch geschrieben sind, weitergelesen. Kein Bein soll ihm gebrochen werden. Das steht im zweiten Buch Mose, als Gott den Israeliten anordnet, das Passahlamm zu schlachten. es muss ein Lamm sein, einjährig, ohne Fehl und Tadel. Und wenn es geschlachtet ist, darf ihm kein Bein gebrochen werden. Und wenn die Bibel von Bein spricht, dann meint sie immer das gesamte Knochengerüst. Es darf ihm nichts gebrochen werden. Und im Psalm 34 steht es dann, dass David dann sagt, es wurde ihm kein Bein gebrochen, schon als Prophetie. Und als die römischen Soldaten zu Jesus kommen, nachdem sie beiden Gefangenen oder beiden Gekreuzigten, beiden Schächern, die Beine gebrochen haben, fanden sie, dass Jesus schon tot war. Warum wurden den Gekreuzigten die Beine gebrochen? Solange konnten sie den Körper noch aufrecht halten, dass sie noch atmen konnten. Nachdem die Beine gebrochen waren, sackte der ganze Körper in sich zusammen und sie erstickten dann am Kreuz. Das war der Zweck, dass ihnen die Knochen gebrochen wurden. Denn das wollten die Priester nicht, dass die Gekreuzigten über das Fest am Kreuz blieben. Deswegen sollten ihnen die Knochen gebrochen werden. Gott hat Jesus schon um seines Wortes willen davor bewahrt, ihn vorher schon abgerufen, dass er schon gestorben war. Und dann als Beweis, ein römischer Soldat stieß ihm sein Schwert, steht hier, die Lanze in die Seite, so dass Blut und Wasser gemischt aus der Seite heraustrat. Ein sicheres Zeichen dafür, dass Jesus am Kreuz verstorben war. Aber der Prophet Zacharja gibt dem Volk Israel eine Verheißung. Wer es nachlesen will, im Zacharja 12, Vers 10 steht es, und sie werden den erkennen, den sie durchstochen haben. Nachdem, und das steht vor diesem Satz, nachdem Gott den Geist der Gnade und des Gebetes über das Volk Israel ausgegossen hat. Und diese Aktion Gottes für sein Volk steht heute noch aus. Aber sie werden einmal durch Gottes Gnade, durch Gottes Geist erkennen, dass Jesus Christus der Messias ist und auch für dieses Volk Israel als Messias auf diese Erde gekommen ist. Und dann heißt es, und sie werden weinen, wie man über den eigenen erstgeborenen Sohn weint. Dann werden sie erkennen, wer Jesus Christus für sie gewesen ist, sein wollte, den sie verstoßen haben. Aber ein Rest des Volkes, der dann auf dieser Erde ist, wird das erkennen, dass sie Jesus Christus verworfen haben. Und dennoch sage ich es immer wieder, gerade aus dieser Situation heraus, dass ja, die Juden immer verantwortlich gemacht werden für den Tod Jesu. Ja, sie waren die Werkzeuge in Gottes Hand. Jesus sagt, und das bleibt für mich eine feststehende Tatsache, niemand, weder Pilatus noch der Kaiser in Rom, noch die Priester, noch irgendwelche Menschen auf dieser Erde nehmen mir mein Leben. Keiner nimmt mir mein Leben. Ich, so sagt Jesus, gebe es hin. Und darum dürfen wir das auch wirklich als Gabe, als Geschenk annehmen, weil es nicht erzwungen wurde, der Tod Jesu, sondern weil Jesus sich als Opfer hingegeben hat. Es ist die Gabe Gottes, das Geschenk Gottes für mich, für dich, für einen jeden, der es hört, der die gute Nachricht annimmt. Und darüber dürfen wir froh und dankbar sein. Amen.